Ein herzliches Willkommen zur 5. Folge von Der gesunde Ton, dem Podcast für ganzheitliche Musikergesundheit und Wohlbefinden. Diesmal möchte ich noch ein bisschen tiefer tauchen. In Folge 3 mit Christian Obermeier haben wir bisher schon viel über mentale Stärke und Gesundheit gesprochen. Mit Anouk Bindels möchte ich in dieser Folge noch etwas genauer auf mentale und emotionale Gesundheit eingehen und vor allem auch ein paar wissenschaftliche Aspekte beleuchten. Anouk ist Psychologin, Neurofeedback-Trainerin, Coach und Verhaltenswissenschaftlerin. Ihr privater Weg hat sie selbst durch die dunkelsten Täler bis schließlich wieder hin zu den höchsten Höhen geführt. Aus all diesen Erfahrungen, Lehren und ihrem persönlichen Heilungsweg in diesen Zeiten und ihrer Arbeit weltweit hat sie unter anderem den Weg hin zur Neurowissenschaft, der Beziehung zwischen unserem Hirn und unserem Herzen, also unserer Gedanken und unserer Gefühlswelt und vielen weiteren Techniken der Meditation und des Mentaltrainings gefunden. Sie gibt internationale Seminare und begleitet ihre Teilnehmer mit Herzblut darin, ihre Gefühls- und Gedankenwelt zu ergründen. Ich möchte das Intro diesmal gerne noch für ein paar zusätzliche Worte nutzen, die, denke ich, wichtig sind. In dieser Folge wird unter anderem über Suizid gesprochen und die Folge für Betroffene und Angehörige. Anouk und ich haben beide im engsten Familienkreis Suizid erlebt und werden dieses Thema auch kurz besprechen. Sollte dieses Thema also in irgendeiner Weise Triggerpotenzial für dich haben, dann möchte ich dich hier vorab informieren. Vielleicht nimmst du dir die nötige Zeit und den richtigen Raum zum Anhören. Mentale Gesundheit ist in unserer Gesellschaft leider immer noch nicht gerade das populärste Thema und wird meiner Meinung nach viel zu selten mit dem nötigen Respekt und Notwendigkeit behandelt. Ein Grund mehr, mit einer Folge in diesem Podcast darauf aufmerksam zu machen und Wege aufzuzeigen, wie wir unser Innenleben, also unsere Emotionen und Gefühle, besser ergründen, verstehen und letztlich harmonisch und gesund mit ihnen leben können. Ich freue mich schon lange auf diese Folge und ich hoffe, ihr findet genauso Freude daran und vielleicht hilft es ja schon dem ein oder anderen einen Schritt weiter auf seinem persönlichen Weg mit sich selbst. Und nun wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Anhören der neuen Folge. Hallo liebe Anouk und herzlich willkommen in meinem Podcast Der gesunde Ton.
Danke, freut mich hier zu sein.
Ich freue mich auch ganz außerartig, dass du dabei bist. Ja, ich bin gespannt, worüber wir die nächste Stunde so alles reden, welche Erkenntnisse ich vielleicht noch dazu gewinnen kann. Und ich würde dich jetzt erstmal ganz kurz vorstellen für alle, die dich und deine Arbeit noch nicht kennen. Ein Credo von dir ist, dass unsere Lebenserfahrung uns den Rohstoff liefert, damit wir ihn in Gold verwandeln können. Du sagst über dich, meine hat mich zu einer Expertin über Heilung und Veränderung gemacht. Anouk Bindels zeichnet ein großer Wissens- und Erfahrungsschatz als Psychologin, Neurofeedback-Trainerin, Coach und Verhaltenswissenschaftlerin aus. Sie hat sich ihre Expertise durch ihre Arbeit und Ausbildung in den Niederlanden, der Schweiz, Indien, den USA und in Deutschland eingeeignet. Hier zu erwähnen ist vielleicht das NICAMP, National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine, dann Dr. Peter Levine, Bessel van der Kolk, das Strozzi-Institut und noch ganz viele mehr. In den letzten 10 Jahren hat sie intensiv die Lehren von Dr. Joe Dispenza, Lynn McTaggart, Greg Braden und Bruce Lipton studiert. Anouk hat jahrelange Erfahrung im Bereich Mentaltraining und Meditation gesammelt und sie liebt es, ihren Seminarteilnehmern nahezubringen, inwieweit unsere innere und äußere Welt zueinander in Beziehung stehen. Sie verkörpert Wissen und Intuition und hat die Gabe, vom Herzen aus zu denken und somit diese außerordentliche Intelligenz zu nutzen. Das wäre mal so ein kleiner Umriss über dich und deine Arbeit. Und ich weiß nicht, inwieweit es möglich ist, vielleicht kurz zu überreißen, was dein Heilungsweg oder deine Lebenserfahrung, der Rohstoff für dein Gold quasi jetzt in deinem Leben, was das für dich bedeutet.
Das Gold sind eigentlich meine sehr traumatische Erfahrungen. Ich bin als Kind schon aufgewachsen in ein nicht so stabiles Heim. Mein Vater war geisteskrank und das hat dafür gesorgt, dass wir als Kinder schon viel miterlebt haben. Aber das war nicht so, das, da bin ich mit aufgewachsen, das hat mich natürlich geprägt, aber da habe ich auch durcharbeiten können. Als Psychologin und all mein Wissen habe ich da mitgenommen und habe mich immer auf den Weg begeben, dass ich Leute helfen kann und Kinder helfen kann, die dann auch in solche Familien aufwachsen, weil das ist meine Spezialität. Meine Spezialität als Psychologe ist, dass ich auch Familientherapeutin, Psychotherapeutin bin und Ehepaaren begleite, wo einer der Ehepaaren eine psychiatrische Diagnose hat und mit Trauma zu tun hatte. Und da habe ich immerhin gearbeitet in diesem Bereich. Ich habe einen sehr lieben Mann geheiratet, der aber auch psychische Probleme hat. Man heiratet immer irgendwie seine Haftungsfigur. Ja. Und in meinem Fall war das auch so. Und ich hatte dann auch einen Mann mit einer bipolären Störung und er hat in 2007, ist er aus dem Leben gestiegen und hat sich selbst aus dem Leben genommen. Mhm. Und nach dem Vorfall ist etwas bei mir ausgelöst, was so stark war und so ein Trauma hinterlassen hat. Aber was ich jetzt weiß, was ich damals nicht wusste, ist natürlich, dass es all die alte Trauma da auch auslöst. Und dass man einfach wieder da angreift und das, was man noch nicht richtig verarbeitet hat oder was noch immer da sind, sind natürlich diese neurale Spuren im Geist, im Gehirn und Körper. Und man kommt dann immer wieder in diese Vergangenheit. Und das ist, was bei mir passiert ist, nach dem Tod von meinem Mann, wo ich mit 3 Kindern hinterblieben bin und 2 noch zu Hause. Meine älteste Tochter war von meiner früheren Ehe und sie war schon aus dem Haus. Und meine 2 Kinder von meinem Mann, Hermann heißt er, die waren noch zu Hause. Und die waren damals 10 und 12. Und ja, ich hatte einen ganz interessanten Job. Ich war Manager in einem klinischen Mentalbereich. Und wir hatten beiden guten Jobs. Wir waren beiden richtig im Leben mit unseren Kindern. Aber sein Selbstmord oder sein Suizid, das hat echt alles zerrissen. Das war wie ein, ich sage immer, ein existenzieller Erdbebung. Mhm. Und alles, was damals da war, wurde auf einen Schlag so umgeblasen. Und das ist natürlich dramatisch. Und da sind so Prozesse haben sich da angefangen, wo ich jetzt weiß, was ich weiß. Mhm. Aber damals, vor 14 Jahren, wusste ich nicht natürlich, was da passierte. Mhm. Aber dass ich einfach in einen Überlebensmodus gekommen bin. Und das habe ich 4 Jahre gemacht. Ich war in einem Überlebensmodus. Ich wurde kranker und kranker. Physisch bekam ich ganz schwere Beschwerden. Ich bekam erstmals eine Neuritis und das ist eine Nervenentzündung. Und diese Nervenentzündung war im Rückenmark unten und das hat dafür gesorgt, dass ich nicht mehr laufen konnte. Ich bekam eine Querschnittlähmung. Ich konnte nicht mehr selbst auf die Toilette gehen und ich kam lange im Spital und das war eigentlich das erste Zeichen von meinem Körper. Zack, stopp. Weil was passierte in meinem Überlebensmodus ist ein Programm installiert, durchgehen. No matter what, du gehst durch. Mhm. Und das ist aus meiner Erziehung. Alles, was wir als Kinder immer erleben müssten, da war meine Mutter, da waren meine Brüder und Schwester und die haben immer gesagt, wir müssen durchgehen. Wir gehen durch und wir sind stark. Wir schaffen das. Und das wurde mir auch immer gesagt. Anouk, du bist eine starke Frau, du hast so viel Wissen, du schaffst das. Natürlich schaffe ich das. Auf Willen schafft man alles. Aber der Körper ging im Überlebensmodus und ein Körper im Überlebensmodus wird toxisch, weil Stress kann toxisch werden für den Körper. Und das weiß ich jetzt alles. Aber damals wusste ich das gar nicht, dass nach, wenn man durchgeht und man diesen Stress nicht gut verarbeiten kann oder Ruhe nehmen kann oder irgendwie andere Sachen machen kann, dann geht der Körper auf einmal in Alarm. Und bei mir war das dann mein Nervensystem, was da so einen Schlag bekam mit dieser Autoimmunreaktion von diesem toxischen Stress. Und dann kam ich im Spital. Puff, Stillstand, Körper macht nichts mehr, meine Beine machten nichts mehr und da lag ich. Und das war exactly genau ein Jahr später, nach dem Tod meines Mannes. Und da war ich nach 6 Wochen nach der Beerdigung, war ich wieder auf dem Weg zu meiner Arbeit. Ich bin durchgegangen, ich schaffe das, ich gehe durch für meine Kinder, aber dieses Programm ist genau dem Programm, was mich schlussendlich im Spital gebracht hat.
Und dann hat deine Heilung eigentlich erst richtig dann begonnen.
Dann kam Heilung, aber durch die Medikamente, die ich bekam wegen dieser Autoimmunreaktion, das ist Neuritis, bekam ich ganz hohe Dosis Cortison. Erstmals im Spital durch Infusion, Dexamethason. Und wieder ein Jahr später, wie ich angefangen habe, wieder laufen zu können, weil diese Infektion oder diese Autoimmunreaktion haben die gut bekämpft, haben die gut, ist gut behandelt werden worden mit diese Dexamethason. Aber ich war noch immer auf diese Corticosteroids. Später, nach auch diesem Jahr, war es schon wieder, dann waren wir in 2009, und dann bekam ich im ganzen Körper, bekam ich so, wie sagt man das, Schweren in meinen Mund. Mein Schleimhaut war ganz kaputt und das hat sich so weiterentwickelt und das ist eine schlimme neue Autoimmunerkrankung geworden, als Reaktion auf diese hohe Dosis Cortison. Und das hat sich über 2 Jahre so entwickelt. Und ich würde emotional, ich meine mental, körperlich, ich hatte keine Lebensenergie mehr, ich war total kaputt und war in der Zwischenzeit schon bei einem Dermatologe, einem Mundspezialist, Neurologe, einem Internist und einem Psychiater. Ich hatte 5 verschiedene Diagnosen. Ich hatte sehr viele Medikamente. Und es wurde mich immer schlechter und schlechter. Und kann es noch schlimmer werden? Ja. Weil 4 Jahre nach dieser ersten Diagnose hatte ich Speiseröhrekrebs als Diagnose. Anfangstumor. Weil ich hatte schon ein paar Monate sehr große Beschwerden mit Schlucken, mit Essen. Es hatte immer wehgetan, ich habe immer Probleme gehabt, dass das Essen nicht runterging. Dann haben die so Magenspiegelungen gemacht und da haben die gesehen, dass da unten auf dem Übergang vom Speiseröhre zum Magen war ein Anfangstumor. Und dann kommt natürlich neue Medikamente. Die einzige Lösung, die man dann hat, ist Chemo oder Bestrahlung.
Ja.
Dann habe ich angefangen mit Chemo. Weil ich dachte, ja, ich habe Kinder, die haben schon keinen Vater mehr. Ich möchte gerne weiterleben. Und man klammert sich ja an alles, was man sagt, weil man will weiterleben. Und das war ja die Diagnose, das war echt der Hammer. Das war der richtige Hammer für mich, emotional und mental. Weil ich habe das nie erwartet, dass ich noch, nachdem ich 4 Jahre schon so im Spur war von Nicht-Gesundheit, dass so eine Diagnose auch noch dazu kam. Das war echt schrecklich. Und dann habe ich diesen Chemo angefangen. Und das war von Montag bis Freitag. Ganze Woche, jeden Tag musste ich hin. Und dann am Freitag war ich zu Hause. Nach der letzten Chemo von dieser Woche. Das war der erste Kur, wie sagt man das? Erste
Kur. Ja, Kur klingt ein bisschen sehr nett.
Ja, genau, Kur klingt nett, aber es ist natürlich nicht, ja. Weil Chemo ist Gift.
Ja.
Ich meine, das ist es. Das ist, man streitet Gift mit Gift, weil Krebs ist etwas, was nicht im Körper da sein soll, aber es wächst und man bestreitet Gift mit Gift und ich denke, ja, die Ärzte wissen das. Und was dann passierte, war Folgendes. Mein Herz hat an dem letzten Tag angefangen zu rasen. Ich war schon zu Hause. Meine Kinder waren in die Schule und ich war schon zu Hause und mein Herz hat einfach angefangen zu rasen wie ein Verrückter und ich habe da irgendwie so, habe mich auf dem Couch hingelegt und gedacht, was passiert hier? Ich fühlte mich total schlecht. Ich konnte das auch nicht mehr begreifen, was da passiert. Ich war eigentlich schon, was ich jetzt weiß, ein bisschen ausgetreten. Und zum Glück kam da meine Schwiegerschwester, weil die sollte eigentlich die Kinder von der Schule holen und einkaufen gehen. Aber die war einkaufen und hat sich entschieden, erstmal die Einkaufen zu Hause abzustellen, vor dass die Kinder abgeholt hat. Das war wie so ein Zeichen. Und die kam dann und die hat mir gesehen, die wusste genau, da ist etwas los. Und da hat die 112 gerufen und dann kam die Ambulanz und da bin ich mit Herzfehlern im Spital gekommen. Mhm. Und das war für mich das Ende.
Dann war es endgültig erreicht, das
ja,
Ende.
Mhm. Ja, ja, ja. Das Ende vom Schulmedizin habe ich da. Ich habe gedacht, das mache ich nicht mehr. Ich gehe so tot.
Ja.
Und ich wollte das nicht mehr. Mhm. Und zum Glück, wenn man so eine starke Entscheidung macht, weil ich war echt am Boden. Körperlich, mental, emotional, spirituell, energetisch. Ich war am Boden. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, da muss ein Weg sein. Ich höre so oft von Leuten, die sich irgendwie von Krankheiten heilen. Aber wo sind die Heiler? Wo finde ich die Information? Und ich habe sie noch immer, eine ganz gute Freundin und Kollege. Und sie hat dann mir gesagt, Anouk, es gibt Möglichkeiten. Wie ich das, dann habe ich mich auch endlich ausgesprochen. Weil so geht das ja auch. Du bist in einer Spur mit Heilung und ich war total im Schulmedizin, weil da hatte ich alle Vertrauen in den und dann merkst du, da passieren Sachen, die sind nicht so gut für mich. Dann habe ich die Frage gestellt, wo gibt es dann diese Heiler? Und dann auf einmal kamen so viele Leute, wo ich mitgesprochen habe, ich kenne einer hier, ich kenne das, ich kenne den, schau mal da. Und dann kam diese ganz gute Freundin mit Anouk. In ein paar Wochen ist hier die Dr. Joe Dispenza. Und der hat so einen ganz guten Theorie über Heilung. Und ich denke, das wird dein Psychologengehirn ganz ansprechen, weil du brauchst etwas, was auch wissenschaftlich unterstützt wird und geforscht ist. Und das hier ist mit Forschung. Schau da mal rein. Habe ich gemacht. Ich habe Internet, da fand ich viele Sachen in diesem Bereich, energetische Heilung und andererseits heilen, aus dem Feld heilen. Es waren mehrere Figuren, Greg Braden, Bruce Lipton. Ich kam plötzlich in ein ganz anderes Paradigma, ganz anderes Feld und habe mich einfach von dem Moment dort begeben und habe Schulmedizin hinterlassen und bin diesen Weg gegangen. Und das Schöne war, von diesem Weg kam ich zu auch Ärzten, die anders denken.
Ja.
Die aus diesem Fokus, wo die drin sind, diese auch Programmierung. Und wir sind ja alle auch, als Wissenschaftler sind wir programmiert. Ich war auch in meine eigene Psychologie, in mein eigenes Feld, in meinen eigenen klinischen Bereich, als Familienpsychotherapeutin war ich natürlich auch programmiert und informiert. Und wir funktionieren alle aus dem Rahmen heraus, wo wir unsere Wissenschaft hergeholt haben. Aber es gibt mehr. Ich finde, gerade die Wissenschaftler sollen auch probieren, außerhalb dieser geeigneten Spuren zu schauen. Und das habe ich gemacht. Und ich kam in einen ganz neuen Welt. Das war so schön.
Und
ich kam auch wieder Hoffnung.
Ja. Hoffnung als erstes wahrscheinlich und dann Step by Step wieder zurück ins Leben. Ja. Zurück zur Gesundheit und eigentlich auch in ein ganz neues Leben.
Ganz neues Leben, mhm. Ja. Aber es hat gedauert. Hä?
Ja.
Das war nicht Instant Kaffee. Es war nicht vom einen auf den anderen Tag.
Ja.
Ich habe angefangen mit diesem Prozess, mit diesem Weg. Und auf diesem Weg kam ich mehrere Inspirationen. Meine größte Inspiration von dieser Zeit war natürlich Dr. Joe Dispenza. Ich habe mich echt an ihm verbunden. Ich habe viele Retreats gemacht.
Ja.
Aber auf diesem Weg kamen mehrere,
ja,
die mich inspiriert haben. Und auch auf der körperlichen Ebene.
Ja.
Ich kam sehr gute, ganzheitlich, Heilkunde,
ganzheitlich,
Naturheilkunde, ja. Ganzheitliche Ärzte. Und ich bekam eine Immuntherapie,
mhm,
für meinen Krebs, was basiert ist auf dendritische Zelltherapie.
Mhm.
Und das war auch damals noch im Forschungsstadium. Aber jetzt wird das bei sehr vielen Krebspatienten als Behandlung eingesetzt.
Ja.
Und diese Behandlung kam auf meinen Weg. Viel mit orthomolekulärer Unterstützung kam auf meinen Weg. Und mehrere Therapien, die ganz gut sind, mhm, und nicht invasiv und schädlich sind. Und ganz sanft eigentlich für den Körper. Und diesen Weg bin ich einfach gegangen und jetzt arbeite ich aus meinem Feld heraus auch mit dieser ganzheitlichen Therapie.
Mhm, genau, du hast es vorhin auch schon angeschnitten. Als Psychologin hat dir damals deine Freundin ja auch nahegelegt, dein Psychologenkopf, der braucht was Wissenschaftliches. Und so diese Wissenschaften dahinter, da würde ich mich gerne noch ein bisschen mehr darüber unterhalten jetzt mit dir.
Natürlich.
Es ist, weil auch gerade wir Musiker, es ist ja auch der Podcast so ein bisschen natürlich an die Musiker gerichtet, sind oft so ein bisschen, neigen vielleicht ein bisschen dazu, verkopft zu sein, gerade so in der Klassikszene. Und ein Bereich der Wissenschaften, auf den du dich so ein bisschen fokussierst, sind die Neurowissenschaften.
Stimmt.
Kannst du ein bisschen erklären, worum sich bei der Forschung in der Neurowissenschaft dreht? Was bearbeitet die Neurowissenschaft?
Was die Neurowissenschaft bearbeitet, ist ganz interessant. Das heißt die Psychoneuroimmunologie. Und was wir jetzt wissen, ist, dass unser Denken und unser Fühlen, unseren Emotionen, unseren Gehirn so prägen und informieren, dass es in unserem Gehirn neuralen Netzwerken gibt und Botenstoffen, die durch unseren ganzen Körper gehen und unseren Körper informieren. Und diese Botenstoffen, man kann das sehen, das ist wie ein mobiles Netzwerk in deinem Körper. Du denkst etwas. Im Kopf, in deinem Gehirn, wird in ein Teil von deinem Gehirn, das heißt das limbische System, das ist dein emotionales Gehirn, werden Botenstoffen, Neurotransmitter, Botenstoffen ausgeschüttet, was im ganzen Körper Rezeptoren haben. Und das ist, warum wir etwas so spüren, wie wir es spüren. Und wir kommen dann, was wir nennen, in diese Denk- und Gefühlsschleifen. Und die sind in unserem Gehirn festgeschaltet. Das sind unsere Verknüpfungen. Und wenn wir Sachen erlebt haben, so wie zum Beispiel, was ich früher erzählt habe, bei mir, von meiner Kindheit an, waren neurale Netzwerke und Verknüpfungen, die eine emotionale Reaktion in meinen Körper gegeben haben, die sich so fest installiert haben wie feste Programme. Und die sind dann automatisch im Gehirn aufgehoben und bewahrt geblieben. Aber dann fängt dann wieder etwas Neues an, in diesem Moment. Und die alten Programme gehen einfach los.
Mhm. Also es braucht nur einen kleinen Anstoß.
Genau, genau. Und dann sagen wir, ja siehst du, ich fühle mich so und so und so. Aber wir sind uns gar nicht bewusst, dass wir mit unseren Gedanken so etwas auslösen können. Weil wenn wir unsere Gedanken denken, werden die Botenstoffe, die chemische, weil das limbische Gehirn ist ein chemisches Gehirn. Und die Neurowissenschaftler haben entdeckt, wie Körper und Gehirn zusammenarbeiten. Und dass das eine das andere informiert. Dass man das gar nicht separat sehen kann. Und was du gerade gesagt hast, sicher mit diesen verköpften Leuten, ja. So wie ich auch damals war. Ja,
klar.
Weil ich war ja auch klinisch im klinischen Bereich Psychotherapeutin. Ich war natürlich ganz stark im analytischen Verstand. Und mein Körper, die habe ich auch vernachlässigt. Mhm. Ich habe auch gedacht, wie mein Mann gestorben ist und dieses Stress natürlich im Körper gespürt habe, dass ich das nicht irgendwie mal unter die Lupen nehmen musste, was ich da gespürt habe. Und das ist, was wir oft nicht machen. Wir spüren nicht, wir hören nicht so gut auf unseren Körper. Und wir sind so verköpft, dass wir denken, dass wir das alles mit dem Denken können. Das kann, aber nur, wenn wir es bewusst machen. Weil unserem Körper ist unserem unterbewussten Gehirn geworden. Und alles, was wir erlebt haben, alles, was wir je gespürt haben oder gedacht haben, hat sich in unserem Körper gespeichert, weil der Körper behält diese Information in jede Zelle, in jedes Organ.
Genau.
Und so entstehen Krankheiten.
Ja, genau. Ja. Ich musste jetzt gerade daran denken mit dem Körper. Es gibt bei Tieren den natürlichen Reflex, dass sie, wenn sie Stress haben, ihn wegzittern.
Genau.
Genau, also der Körper vergisst nicht, er speichert ganz gut ab. Ich würde noch mal ganz kurz gern den kleinen Bogen schlagen, weil vielleicht jetzt schon der ein oder andere Hörer, Hörerin denkt, ja, das ist eine Riesengeschichte und was hat das jetzt mit mir zu tun? Es ist stellvertretend, du hattest vorhin mal den Begriff Trauma, vielleicht fangen wir so an, Trauma genannt und auch deine Kindheitsgeschichte, meintest du, war ja eigentlich schon ein Stück weit Wegbereiter für die Dinge, die dir dann später passiert sind.
Ja, genau.
Und ich habe das Gefühl, Trauma wird manchmal so ein bisschen unterschätzt vielleicht oder man denkt, es wird unnötig überbewertet, aber Trauma ist eigentlich schon in ganz kleinen Dingen versteckt.
Und, ja, stimmt.
Ich kann mich mit dir so identifizieren, weil ich natürlich auch, was jetzt die Zuhörer noch nicht wissen, ich habe auch Suizid in meiner Familie erlebt und als Musikerin dann natürlich, hatte ich ein Trauma und musste irgendwie schauen, wie kann ich das jetzt in meinen Beruf mit reinnehmen. Und Trauma ist bei jedem anders. Also es muss nicht jeder jetzt einen Suizid in der Familie haben oder eine schwere Krebsdiagnose, sondern es kann schon auch einfach ein Erlebnis sein, ich sitze im Orchester, muss ein Solo spielen und mir versagt die Hand oder die Lippe oder sonst irgendwas. Und das kann sich so im Körper hoch emotional eben abspeichern, dass es dieselben Wege ein Stück weit erfordert, die du dann ja auch gegangen bist.
Und das stimmt.
Die Dinge, die du vermittelst.
Du hast so recht. Weil Trauma kommt vom griechischen Wort und heißt Wund. Und es gibt körperliche Traumata, aber es gibt auch, und das ist, wo du von redest, diese emotionalen Traumata oder diese geistige Traumata. Einfach, wenn dich einer anschreit auf die Straße und deine Tasche wegnimmt, kann schon ein Trauma sein.
Ganz genau.
Oder du hast einen Autounfall. Weißt du, es gibt Trauma, diese Emotionalwunde oder geistige Wunde. Eine Beziehung, jemand, der dich verrat in deine Beziehung, dich verlässt. Oder wie du sagst, man muss etwas einstudieren, wie ein großes Musikstück. Und man zum Beispiel ein Solist, und der auf dem Moment, dass er da steht, kann er nicht. Das ist ja ein ganz großes emotionalen Trauma dann.
Ja.
So, das ist Trauma. Und was du sagst, ist auch sehr gut. Es wird eher unterschätzt als überschätzt.
Genau.
Und ich bin so glücklich, die Leute, und du hast gerade diese Eltern genannt, wie Peter Levine, und er hat das ja herausgefunden. Ja, dieses, dass wenn wir unsere traumatisierte Leute dieses Zittern machen lassen, wenn die erzählen über ihre Traumata und der Körper anfängt zu zittern und wir es nicht sagen, dass es still sein muss, der Körper, sondern dass er zittern darf, bis wie lange das diese Emotionalreaktion aus dem Körper raus ist. Das hat der Peter Levine rausgeforscht. Und es gibt im Moment für dich ein ganz schöner Dokumentäre vom Gabor Maté, und das heißt Die Weisheit von Trauma. Und nächste Woche, vom 28. Juli bis 4. August, ist die wieder freigeschaltet. Kann man ihn wieder anschauen durchs Internet. Ich werde dich den Link schicken. Kannst du es anschauen?
Super. Sollte der Podcast da noch nicht veröffentlicht sein, ich stelle es auf jeden Fall im Nachhinein.
Ja, genau.
Habe ich es online gestellt, ja.
Weil es ist ganz wichtige Information. Und der Peter Levine, Gabor Maté und all diese Psychologen, die jetzt zusammenarbeiten mit diesen Neurowissenschaftlern. Ja, weil du hast mir gerade gefragt, kannst du noch etwas zu diesem Neurowissenschaft Forschungen sagen? Ja, weil wir wissen jetzt, dass was wir eigentlich als Verhaltenswissenschaftler für 20, 30 Jahren immer gesagt haben über Verhalten von Leuten, wird jetzt unterbaut, wird jetzt richtig unterstützt durch diese neurowissenschaftlichen Theorien, die das jetzt alles geforscht haben, was das Gehirn eigentlich alles mit dem Körper macht. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir lernen, mit dieses neuroplastischen Gehirn zu arbeiten.
Ja, das heißt, unser Gehirn ist veränderbar. Wir können es verändern. Wir können die Strukturen umbauen. Und es ist kein kein abstraktes Ding in unserem Kopf.
Nicht mehr. Nicht mehr. Früher, wie ich Psychologin, dann rede ich von den Jahren 80, während meiner Ausbildung, habe ich noch gelernt, Nervenzellen, wenn die kaputt sind, ändert sich nichts mehr. Aber jetzt haben die Neurowissenschaftler wissen, hey, das Gehirn ist sehr neuroplastisch. Auch Gehirnzellen wachsen neu und wir können sehr viel mit unserem Denken und unserer Kraft des Geistes, unserer Kraft des Körpers, des Spürens beeinflussen und ändern. Womit unseren Handeln und Verhalten auch ändert.
Du hast vorhin das Herz schon mal kurz angesprochen. Und das ist ja jetzt eigentlich, ich hatte es schon in meinem, in einem vorherigen Podcast mit, als ich mich mit einem Mentaltrainer unterhalten habe, haben wir schon mal das Herz angesprochen. Und da habe ich auch schon mal kurz angekratzt, dass jetzt vielleicht ein paar denken könnten, oh, jetzt wird über Herzen und Gefühle gesprochen, das ist mir zu gefühlsduselig. Aber das Herz ist auch gerade jetzt in der Wissenschaft ganz, ganz interessant und eigentlich bewiesen, sendet das Herz mehr Informationen zu unserem Hirn als umgekehrt.
Ja, genau, weil das Herz hat ein, was wir nennen, eigenes, kleines Gehirn. Das Herz hat Nervenzellen und Gehirnzellen und denkt und fühlt unabhängig von unserem Gehirn.
Wahnsinn.
Wahnsinnig, ja? Und die beiden informieren. Das heißt, das Herz kann schon manchmal etwas spüren, was das Gehirn noch gar nicht registriert hat. Das heißt, non-lokale, nicht-lokale Intuition. Und es gibt sehr viele Forschungen und Untersuchungen. Das HeartMath-Institut in Amerika, in den USA, macht sehr viel Forschungen nach, wie funktioniert das Herz. Das gesunde Herzbuch von Professor Kahn ist auch ein sehr interessantes Studium. Amor, ein ganz wichtiges Studium über Nervenzellen und Gehirnzellen im Herzbereich. Und so gibt es sehr viele Forschungen, die uns sagen, dass Herz und Gehirn zusammenarbeiten und Körper durch beide informiert wird.
Also so ein Beispiel wäre jetzt vielleicht, wenn man sich mit jemand unterhält und man spricht etwas anderes, als das Herz eigentlich fühlt. Also wenn ich... klassisches Beispiel, vielleicht wenn man in jemanden verliebt ist und man sagt aber genau das Gegenteil und das Herz spricht aber so eine ganz andere Sprache. Ja, und wenn man aber die beiden Dinge dann miteinander verknüpft oder die Kommunikation klar abläuft, dann kommt es zu etwas, das man Kohärenz nennt. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
Ja, weil wir sind auf unsere tiefe Ebene sind wir Energie. Alles ist Energie in unserem Körper. Ja. Wir haben Elektrizität in unserem Gehirn. Wir haben elektromagnetische Wellen in unserem Herz. Ja. Wir können das messen. Wir haben sehr viel von diesen Instrumente jetzt, wo wir wissen, wie Gehirn und Herz, was für eine Elektrizität wir eigentlich als unserem Körper und unserem Gehirn produzieren. Und wenn du kannst dich das vorstellen, wenn da ein inkohärent Signal im Körper reingeht, dann wird nach einer Weile Inkohärenz im Körper entstehen. Weil das ist, wenn man im Stress lebt, Stress ist inkohärente Energie, ist chaotisch.
Ja.
Und chaotische Energie informiert chaotische Energie und gibt Wellen, weil wir können alles beeinflussen. Und natürlich, Gehirnwellen sind andere Wellen als unsere Herzwellen, aber alles ist, wie ich schon vorher gesagt habe, miteinander verbunden. Das funktioniert nicht separat. Es sind zwei kräftige Systeme mit ihrer eigenen Elektrizität und Energie. Und wenn aber das eine das andere inkohärent informiert, geht alles aus, wie man sagt, aus dem Ruder. Und dann entsteht Inkohärenz. Und Inkohärenz im Körper gibt energetische Verstörungen und gibt schlussendlich Krankheit. Mhm. Weil es ist, man kann sehen, das ist wie ein Dominostein. Ja, die Dominosteine, die umfallen. Mhm. Wenn hier etwas aus dem Ruder läuft, zack, 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 hormonal, emotional, mental, auf der Körperebene, Organe, Zellen, alles geht aus dem Ruder. Und das ist, was wir nennen, dann ist ganz großen Inkohärenz im Körper. Und du kannst dich vorstellen, dass von 2007 bis 2011 war ich im totaler Stress, alle auf alle Ebene, dass da in 2011 mein Körper total im Inkohärenz war, alles, mein Herz, alles war echt total aus dem Ruder gelaufen. Und es hat mich auch ein paar Jahre gedauert, bis ich es wieder in ein ruhiges Wasser war mit mich selbst und mein Körper sich heilen konnte.
Und ein Tool, um Kohärenz entstehen zu lassen im Körper, was du auch gelernt hast, ist die Meditation, die du auch weiter lehrst und vermittelst.
Ja, stimmt.
Was macht die Meditation dann?
Was mit Meditation passiert, ist erstmals, man geht mit seinem Bewusstsein nach innen. Weil wir sind sehr viel fokussiert auf die Außenwelt. Ja, alles, was da draußen ist. Wir öffnen unsere Augen am Morgen, pups, die Welt ist da. Und dann fängt's an. Arbeit, Kinder, draußen, Familie, alles, was wir da draußen machen müssen, wollen, zu tun haben, das ist alles da. Aber wenn man nicht bewusst ist, wie der Körper sich spürt, was da für eine Energie im Körper ist, man geht einfach weiter. Dann lebt man aus diesen unterbewussten Programmen raus. Und mit Meditation kann man bewusst sich erstmal Stopp setzen, mit deiner Aufmerksamkeit nach drinnen gehen, erstmal anfangen zu spüren, was ist eigentlich in meiner Innenwelt, und dann mit bestimmten geleiteten Prozessen kann man einen Prozess anfangen, wo man mit seinem Bewusstsein, sein Unterbewusstsein neu programmieren kann. Und bewusst werden was sind eigentlich meine unterbewusste Programme? Und das ist sehr wichtig, weil wenn man sich bewusst wird, und in den Neurowissenschaften heißt das Metakognition entwickeln, dass man eine Metaposition entwickelt über wie denke ich eigentlich, wie fühle ich mich, wie verhalte ich mich und wie spürt das für mich, was ist das für eine Energie, wovon ich eigentlich lebe. Und ich habe damals bemerkt, ich lebe von einer ganz hohen Stressenergie.
Ja.
Und wie ich zum Körper gezwungen, durch meinen Körper gezwungen zum Stillstand kam, wurde ich mich erst bewusst. Weil das Rasen war da. Aber mein Körper konnte nicht mehr bewegen.
Und dann in der Meditation sind dir dann Dinge erstmal bewusst geworden, die schon immer da waren, aber du konntest sie wahrnehmen, sortieren und dann vielleicht auch ein Stück weit verlernen.
Ja, neu betrachten. Weil wenn man kann sich in diesen, es dauert, he? Ich meine, es ist richtig arbeiten. Ich kann dir sagen, ich fand das nicht einfach am Anfang, weil meine Gedanken waren wie ein Autobahn. Und vor, dass ich einer nehmen konnte, wo ich mich bewusst wurde, oh, das ist dieser Gedanke, was mich dieses Gefühl gibt, oh, und darum verhalte ich mich so. Das hat mich richtige Arbeit gekostet. Aber wie ruhiger ich wurde, wie mehr ich diese Metaposition einnehmen konnte, wie mehr ich diese Wahrnehmer wurde von meinen Gedanken, meine Gefühle und meinem Verhalten, konnte ich auch mehr steuern. Weil wenn da meine Gedanken mich krank machen können, können meine Gedanken mich auch besser machen.
Klar. Ja.
Das war die Frage. Und dann habe ich einfach angefangen, okay, mehr, wie sagt man das? Ich würde dich sagen, das Sanskrit-Wort für Meditation heißt kultivieren. Mhm. Und die Inder sagen es so, wenn man einen Garten neu bebauen will oder neu einrichten will, mit neuen Pflanzen, mit neuen Blumen, mit neuen Bäumen, was machen wir zuerst? Wir holen das Unkraut weg. Die nicht gewünschte Steine, die nicht gewünschte Pflanzen, die nicht gewünschte Unkraut und Blumen, das holen wir erst weg. Und dann fangen wir an, diesen Boden zu bearbeiten durch das alles. Da kommt mehr Raum. Mhm. Da kommt mehr, wird sichtbar. Man macht den Grund fruchtbar. Mhm. Und dann erst kann man neue Gedanken, neue Blumen, wenn wir im Gartenbereich sprechen bleiben, pflanzen. Ja. Und so funktioniert das auch mit dem Unterbewusstsein. So, wo ich mit angefangen habe, das ist auch jetzt meine Arbeit in dieses Herz- und Gehirn-Heilungsprozess, ist, dass wir erst anfangen, was sind eigentlich die ungewünschten Programme? Was sind eigentlich die Gedanken, die ich nicht mehr denken will? Und ich kann dir da ein ganz gutes Beispiel für geben. Ich war mich total nicht bewusst, dass die Gedanken, meine Kinder müssen jetzt ohne einen Vater aufwachsen und auch noch einen Vater, der sich selbst aus dem Leben rausgenommen hat.
Ja.
Das war für mich die Gedanke, die total toxisch wurde. Die konnte ich jahrelang nicht aus meinem System bekommen. Aber erst wie ich mich bewusst wurde, dass das der toxische Gedanke, einer der toxischen Gedanken war, und wie ich mich dann gefühlt habe und was das in meinem Verhalten gemacht hat. Wie ich mich das bewusst wurde, konnte ich erst neue Gedanken kultivieren und entwickeln.
Ja.
Und das ist die Arbeit. Man fängt im Garten an, wegzunehmen, und der Garten ist dann unserem Unterbewusstsein. Und man fängt an, das neu zu kultivieren. Und dieses Prozess von Meditation, wo man mit Bewusstsein, das Unterbewusstsein reingeht und mit deinem Bewusstsein, mit deiner Frontallappe, weil das ist deine Krönung auf unsere Existenz, ist unser Teil im Gehirn, wo man mit Bewusstsein ins Unterbewusstsein reinschauen kann. Man fängt dann an, bewusst etwas Neues zu kultivieren. Dann geht die Welt offen.
Ja.
Weil dann werden wir unsere eigene Manifestation. Wir können kreieren. Und dann gehen wir von Überlebensmodus zum Kreieren. Mhm. Zum Schöpfen.
Ich würde gerne noch ganz kurz dieses Überwinden oder dieser erste Schritt, dieses Rausholen aus der Erde, die Steine und die Pflanzen, die man nicht will, es ist wahrscheinlich auch deswegen, fällt es oft so schwer, das ist die größte Hürde am Anfang, weil auch eine gewisse Art von Sucht nach diesen Dingen besteht. Sucht nach Gedanken oder eigentlich Sucht nach Emotionen.
Ja.
Kann man sich
eigentlich und das ist, weil der,
fast wie ein Drogenabhängiger vorstellen. Ja.
Ja, das ist ja schön, dass du das sagst, weil ich habe am Anfang gesagt, dass der Körper diese Botenstoffe, da sind Rezeptoren für diesen im ganzen Körper. Und der Candace Pert hat da ein ganz gutes Buch geschrieben, das heißt Molecules of Emotion. Und die Arbeit von Dr. Joe ist auf diesen Wissenschaft auch basiert. Und weil sie hat ja diese Rezeptoren geforscht, wo alle Emotionen haben Rezeptoren im Körper. Das heißt, Wut hat Rezeptoren im Körper, Trauer hat Rezeptoren im Körper, Hass hat Rezeptoren im Körper. Jede Emotion, Schmerz, hat Rezeptoren im Körper. Und jede Emotion hat Rezeptoren im Körper. Und das heißt, der Körper kann abhängig werden nach diesen Botenstoffen. Der Körper kann abhängig werden nach Wut, weil Gehirn und Körper arbeiten zusammen. Und wenn wir bestimmte Gedanken über zum Beispiel unseren Partner denken und wir hassen unseren Ex oder wie in meinem Beispiel, wir fühlen uns verraten durch unseren Ehemann oder Partner, dann, wenn wir immer diese Gedanken haben, schüttelt das Gehirn diese Botenstoffe aus, Körper sagt, ha, da sind sie wieder und dann sagen wir, siehst du? Und wir sind uns oft nicht bewusst, dass wir süchtig sind nach bestimmten Stoffen, Botenstoffen, die auch mit Emotionen zu tun haben. Weil unserem Körper ist das eigentliche Gehirn geworden. Wir verkörpern unsere Gedanken und Emotionen. Und wenn wir vor Jahren in eine bestimmte Schleife denken und spüren, ist unser Körper das geworden. Und brauchen wir nur einen Gedanke an diese Person. Und puff, diese ganze Emotionen und Botenstoffen werden wieder ausgeschüttet. Und wir spüren es wieder. Und das geht wie in ein Split von einer Millisekunde passiert das.
Und wir sind eigentlich dann, wenn man es radikal ausdrücken will, nur Knechte von unseren von unseren Botenstoffen oder von unseren Züchten. Also wir, die wenigsten handeln, oder es ist den wenigsten bewusst, dass wir eigentlich zum größten Teil vollkommen unfrei handeln und leben, sondern abhängig sind von unseren abgespeicherten alten Emotionen und Gedanken. Also ich muss es nochmal ganz kurz transportieren für alle, die denen es vielleicht immer noch ein bisschen zu abstrakt ist. Als Musiker rede ich von Auftrittsängsten, Versagensängsten, Wut gegenüber Kollegen, Dirigenten. Ja, also da sind ganz, ganz viele Emotionen los bei uns. Und wie fantastisch wäre es, Musik zu machen oder das auf ein nächstes Level zu bringen, diese ganze Geschichte, wenn wir uns all dieser Dinge gewahr wären und wenn wir diese Dinge beeinflussen, bewusst beeinflussen. Also wenn wir uns nicht wie ein Ping-Pong-Ball hin und her schmeißen lassen von unseren Emotionen, unbewussterweise, sondern und wir Gedanken, bewusst eingreifen. Ne? Und Gedanken, na klar, ja sicher. Erst ist ja der Gedanke da oder es beeinflusst
beides. Ja, und das ist so schön, dass du das sagst, weil das heißt, wir entwickeln mehr und mehr emotionale Intelligenz.
Genau, genau, ja.
Und das ist, was es braucht, um gut zu funktionieren und gut zusammenzuarbeiten. Ich mache ja auch Trainings im wissenschaftlichen Bereich. Mhm. Und dann geht es immer über dieses, wenn ich mit Teams arbeite. Wie kann man gut zusammenarbeiten? Ja, wenn ihr euch nicht bewusst seid, was eure unbewusste Emotionen und Gedanken sind über deine Kollegen und dass du dich darum so verhältst, dann kann man nie gut zusammenarbeiten. So, das ist für mich ein wichtiger Unterteil meiner Trainings. Dass man bewusst wird von seinen unbewussten Denken, Emotionen und Verhalten anderen gegenüber. Mhm. Weil dann können wir ändern und steuern.
Also du arbeitest unter anderem, du gibst Retreats und Seminare, eben jetzt auch für Unternehmen im wissenschaftlichen Bereich, aber man kann auch bei dir Wochenretreats als ganz normaler... Ja. ganz normaler Mensch, ja. so nenne ich es immer, buchen und da eine Woche ja, fast schon eintauchen und sich von der Welt abkoppeln.
Tieftauchen, sage ich immer. Das ist ein Tieftauchwoche, ja. Schön, dass du das sagst. Ja. Mhm. Aber interessant auch für mich zu hören, dass es eigentlich unter Musiker, ich denke immer die, weil das Gehirn kann man ja sehen wie ein großes Orchester, oder?
Ja.
So sage ich es auch immer. Das Gehirn ist ein Orchester und alle Teilen vom Orchester müssen ganz gut kohärent zusammenarbeiten, um ein optimaler Funktion zu haben im Körper. Und nach draußen in die Welt zu gehen zu können. Und für euch ist das natürlich auch so. Ihr seid ein Orchester, müsst gut zusammenarbeiten. Und wenn da irgendwie so inkohärente Gefühle, Emotionen sind, dann kann man schön das Instrument spielen. Aber trotzdem, es kommt etwas dazwischen, oder?
Ja. Ja, und ich glaube, das ist, es ist vielleicht eine Ebene der Wahrnehmung oder eine Ebene des Erlebens, die noch nicht so... Ja, die ausbaufähig ist. Also gute, große Orchester haben es natürlich perfektioniert, diese Kohärenz auf den Punkt abliefern zu können. Egal, was meine Emotionen und meine Gedanken dazu sind, sondern ich liefere auf den Punkt mein musikalisches Können und Zusammengefüge ab. Und das funktioniert perfekt.
Perfekt.
Könnte es gar nicht sein. Ja. Aber was mein Ansatz ist, was ist jetzt, wenn ich zu dieser Perfektion noch obendrauf setze, Herz- und Hirnkohärenz? Was würde Super. Passieren, wenn ich ein Konzert spiele und ich mache mit dem Publikum in der Pause, mit Orchester und Publikum, eine kurze Meditation, Herz- und Hirnkohärenz? Und dann schauen wir einfach mal, wie die zweite Hälfte abläuft vom Konzert.
Wow, das ist schön.
Ich bin mir sicher, das würden alle... Zu 90%, jetzt machen wir mal ein bisschen Abstrich, aber zu 90% würden die Leute einen Unterschied merken. Und das ist der nächste Step.
Mm, das ist so schön.
Da ist so viel Luft nach oben.
Ja, ja. Und ich merke das auch. Ich habe zufällig hatte ich für ein paar Jahre einen Musiker in meiner Praxis, die sehr viele Beschwerden hatte mit seinem Körper und Viol und Cello. Aber Cello war sein Instrument im Orchester. Und dann hat er angefangen mit Meditieren. Und er hat gesagt, meine Musik und meine Übungen, ich bin besser geworden durch den. Mhm. Und ich weiß es. Viele Leute, ob es jetzt Musiker, wer auch ist, was man beruflich auch macht, wenn man selbst in Kohärenz lebt, wenn man selbst in dieser Herz- und Hirnverbindung lebt, dann wird das Leben einfacher und schöner und energetischer und vitaler. Und wir werden und bleiben gesünder.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich habe da von dir ganz viel lernen dürfen. Ich war damals, es ist jetzt, ich glaube, drei Jahre her, als ich bei dir auf einem 3-Tage-Seminar war und ich habe es eben schon erwähnt, meine Familie hat Ähnliches erlebt, wir hatten eben den Suizid von meinem Vater und ich bin da mit meiner Mutter zu dir gekommen und ich weiß noch, du hast meine Mama angeguckt und hast gesagt, mach was, sonst wirst du krank.
Ja.
Sie war noch nicht krank. Und ich muss es nochmal wiederholen, es muss nicht jeder diese schlimmen Traumata oder diese schlimmen Erlebnisse erleben. Aber was uns als Menschen auszeichnet, ist doch, dass wir uns gegenseitig die Hände reichen und sagen, schau, da ist ein Weg, ich habe es geschafft und du musst nicht dieselbe Geschichte erleben, aber es ist immer ein Weg da. Es ist immer Licht am Ende des Tunnels. Und ich habe auch als Musikerin dann natürlich durch die Erfahrung noch mehr zusätzliche Belastung. Also ich war eh schon jemand, der nicht leicht mit Auftrittsängsten umgegangen ist und es ist mir nicht leicht gefallen. Und dann kam noch das dazu und ja, ich habe es bewältigt oder ich bin auch immer noch auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja. Aber es liegt mir so am Herzen, es weiterzugeben und aufmerksam zu machen, Tabuthemen anzusprechen, aufzuhören, Dinge wegzuschminken und zu überkaschieren. Das haben wir lang genug gemacht und das führt in eine Sackgasse, meiner Meinung nach.
Ah, das ist so schön, dass du das sagst. Und darum, wie du mich eingeladen hast, weil habe ich auch gleich ja gesagt, es ist echt schön, mit dir zu reden über diese Themen und von deiner Perspektiv. Und ja, ich weiß, ich habe damals deine Mutter gesagt und freut mich echt, euch wieder zu hören und zu hören, wie es euch geht.
Sehr schön. Wunderbar. So spielt das Leben und so vernetzen wir uns und so bringen wir neuen Input in die Welt, in die Köpfe, in die Herzen. Ja, und schauen, was für Pflanzen daraus wachsen, aus unseren Samen. Sehr, sehr schön. Ich würde am Ende noch ganz kurz darauf aufmerksam machen, du hast ein Buch geschrieben über dich, über dein Leben, über deine Arbeit. Das ist, glaube ich, noch nicht veröffentlicht.
Kommt in Oktober raus bei Echnaton Verlag. Die müssen einfach die Webseite von Echnaton Verlag beobachten, dann werden wir das Buch finden.
Ja, ich werde auch das alles in der Podcast-Beschreibung verlinken und dann kann da jederzeit
jeder. Von meiner Webseite kann jeder schauen. Ich habe Webseite auf Deutsch, Englisch und Holländisch, weil in diese drei Sprachen unterrichte ich. So, für die Deutschsprachigen habe ich auch eine deutsche Teil vom Webseite.
Ah, super. Aber gut, dass du sagst, in allen Sprachen. Es ist ja tatsächlich, auch in der Musikerwelt gibt es viele, die zwar Deutsch reden, aber die es dann lieber auf Englisch hätten, weil es irgendwie näher an sie rankommt. Ja. Wunderbar, sehr schön. Anouk, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast einen sehr, sehr engmaschigen Zeitplan und wir haben heute Sonntag, wo wir das aufnehmen und ich bin dir ganz, ganz dankbar, dass es geklappt hat. Vielen Dank.
Ich auch. Du auch. Danke sehr für schön. Die Einladung. War echt schön.
Sehr
danke.
Gerne. Ich würde dich noch um die Antwort auf eine der letzten Fragen, die ich immer gerne stelle, bitten, nämlich die Frage, was ist deine Definition von einem gesunden Menschen?
Ja, kurz. Gesundheit für mich ist in Kohärenz leben, aber auch authentisch sein und Energiemangel aufheben. Und Energiemangel, Krankheit ist nichts anderes als Energiemangel. Und Gesundheit ist ein Körper, der genug Energie hat, sich zu regenerieren und in Vitalität zu leben. Das ist ein gesunder Körper und dass da Kohärenz ist zwischen wie wir denken, spüren und handeln.